Herzlich willkommen zum Podcast «Heilung dank Kräutern». Ich freue mich, heute einen ganz speziellen Gast neben mir zu haben, und zwar mein Vater, der Traugott Steger. Ich habe ihn eingeladen, weil er damals 1975 die Heidag gegründet hat. Und ich wollte heute mal mit ihm ein bisschen darüber reden, wie ist das damals so gewesen, was hat sich verändert, auch im Gesundheitsmarkt, was hat sich verändert im Bereich von der Führung vom Personal und ja, wie ist er überhaupt auf die Idee gekommen, die Heidag zu gründen. Generationentalk auch deshalb, weil uns trennt 41 Jahre und ich denke, da hat sich auch vieles eben in der Art von Geschäftsführung verändert. Ich führe heute die Heidag. Ich durfte sie 2016 übernehmen von meinem Vater. Und auch das ist etwas, was sehr, sehr schön ist. Und das hat auch sehr gut geklappt. Und darum sitzen wir hier einvernehmlich beieinander und reden mal ein bisschen über die Vergangenheit. Also, schön bist du da, Papi.
Ja, Jana, ich bin gerne da. Die Einladung hat mich eigentlich ein bisschen erstaunt und gefunden, was willst du noch so wissen von dem alten Knacker? Aber es hat mich gefreut, dass die Jugend heute noch Interesse hat, was passiert ist und auf dem auch ein bisschen aufbauen.
Ja, also lass mal, was ich da mir überlegt habe, anfragen. Du bist 1945 auf die Welt gekommen. Da nimmt es mich Wunder, wie hat sich der Umgang von der Gesundheit verändert? Wie hast du das damals wahrgenommen und wie empfindest du es heute?
Ja, damals war Gesundheit noch nicht so das Thema gewesen. Ich habe doch im Hinblick auf Gesundheit viel Sport treiben als Junge. Ich war Skiläufer, Alpin, ich war Langläufer und bin auch mit dem Velo jeweils die Kilometer, 10 Kilometer ungefähr von Emmenbrück in Würzenbach täglich zweimal gefahren. Und das war der Beitrag, den ich an meine Gesundheit gemacht habe. Ich habe mich auch immer sehr fit gefühlt.
Das ist deine persönliche Gesundheit, aber wie ist es gesellschaftlich? Weißt du, was für Themen sind herum, was vielleicht sich auch verändert hat zu heute?
Nicht eigentlich sehr viele. Es sind sicher immer Tendenzen herum. Yoga ist aufgekommen, man hat Sport getrieben, man war vor allem auch im Sportverein. Das war damals sehr gang und gäbe. Und so haben wir sich gesund erhalten, man hat den Schulsport gemacht. Und vor allem auffallend ist natürlich, wenn ich heute vergleiche mit der heutigen Jugend, dort hat es fast keine so dicke Festungen. Also man hat schon, glaube ich, gesünder gelebt. Man ist auch immer zu Fuß in die Schule oder, wenn du einen gewissen Radius gehabt hast, hast du mit dem Velo gehen. Aber dass jemand mit dem Auto in die Schule gebracht worden wäre, der wäre ausgelacht worden. Das hat es nie gegeben. Das ist unverständlich heute. Statt dass die Jungen heute auch noch die Schritte für die Schule, wo ja die Schulhäuser verteilt sind, regional verteilt sind, noch nicht machen können. Das ist ein bisschen erstaunlich.
Mhm. Wie ein natürlicher Umgang vielleicht mit der Gesundheit?
Ja, man hat gar nicht so viel darüber geredet. Es war einfach selbstverständlich gewesen.
Ja, was ich auch spannend finde, du hast mir ja wie im Büro so eine Bibliothek hinterlassen. Und ich habe dort mal so ein bisschen nachgeschaut, was für Bücher drin sind. Eins ist vom Kneipp. Dort ein bisschen nachgeschaut, das ist auch spannend, also ganz viele Heilpflanzen sind, glaube ich, dort noch nicht so erforscht gewesen. Das steht dann auch, man weiss noch nicht so viel. Was aber auch so ein bisschen dort rauskommt, ist, wenn man etwas hat, hat man zuerst mal geschaut, hat man zuerst mal bei der Ernährung geschaut, oder? Das war so ein bisschen früher der Ding, der
Ansatz. Ja, oder man hat die Eltern oder Großeltern gefragt, die haben natürlich einen Schatz gehabt, einen Erfahrungsschatz gehabt. Man hat früher gar nicht so fest unterschieden zwischen Nahrungsmitteln und Medikamenten. Man hat einfach eher die Krankheiten versucht, mit einem Tee etwas zu machen, bevor man zum Arzt ist. Und das ist heute auch wieder erstaunlich, wie schnell die Leute zum Arzt gehen, bevor sie selber überlegen, was könnte man machen. Und man hat sehr viele so Beratungsbücher gehabt, Hausapothekbücher, um sich selber zu heilen.
Ja, das ist spannend. Ich denke, auch so sind wir, also meine Brüder und ich, aufgewachsen mit dir auch. Vielleicht auch noch bevor du die Spagyrik entdeckt hast, hat es eigentlich bei allem zuerst mal Essigzöckchen gegeben.
Ja, das stimmt. Und das ist immer heute zu empfehlen, bei Fieber zuerst mal Essigzöckchen. Das würde ich immer noch jedem empfehlen. Und es wirkt, das hat seine Berechtigung. Aber die Angst heute bei den Eltern ist einfach zu gross. Es könnte noch etwas schlimmer sein. Man muss zum Arzt oder ins Spital und durch all die Gesundheitsofferten, die wir haben, überbelasten und überbenutzen, statt selber mal ein bisschen zu denken und ein bisschen Vertrauen zu haben. Und halt mal ein bisschen Fieber haben. Fieber ist ja nicht keine Krankheit. Fieber ist ein Ausdruck von einer Heilung. Aber wenn man 2-3 Tage über 38, 39 Grad Fieber hat, hat man Angst.
Gut. Jetzt sind wir da schon ein bisschen in gesellschaftliche Themen reingekommen. Ich eigentlich mal noch beim Anfang anfangen. Also, du bist Drogist geworden. Aber, das weiss ich ehrlich gesagt wirklich nicht, du hast wahrscheinlich nicht immer das als Traumjob gehabt, oder?
Du meinst als Traumberuf. Für mich hat es natürlich gar keine grosse andere Wahl gegeben. Mein Vater hatte eine Drogerie, eine sehr grosse Drogerie. Die Drogerie heisst Traugott Steger. Der Sohn hat auch Traugott geheissen. Wir mussten das Briefmaterial, wenn ich die übernommen habe, nicht ändern. Nein, es war eigentlich schon ein bisschen vorprogrammiert, dass ich Drogist werde. Und andere Wünsche habe ich gar nicht gross gelassen. Ja, vielleicht Lokführer oder Piloten wie alle anderen Kinder auch, aber, oder Jungs auch. Aber für mich war klar, ich mache die Lehre in der Drogerie und werde die Drogerie von meinem Vater mal übernehmen.
So ist es auch zuerst einmal gekommen. Es hat sich dann nachher geändert. Ja, also gehen wir gerade auf das ein. Ich weiß nicht genau, wann hast du die Drogerie übernommen, in welchem Jahr?
1973 habe ich die Drogerie übernommen. Die war eine alte Drogerie übrigens. Die ist 1941 von meinem Vater gegründet worden. Also es war eine sehr gute, grosse, eingesessene Drogerie in Emmenbrock.
Aha, aber dann hast du die 2 Jahre geführt und nachher bist du auf die Idee gekommen, es könnte noch etwas anderes geben.
Ja, vielleicht hat mich das Drogisteln nicht so vollkommen ausgefüllt. Und ich hatte ein bisschen Zeit gehabt, zum Teil auch zu überlegen, was könnte man sonst noch machen. Ich bin aber dank der Drogerie die Erfahrung reicher geworden. Ja, was will der Kunde? Nicht nur ein Medikament oder ein Heilmittel aus dem Gestell in die Hand, er möchte mehr. Und das war dann der Grund, ich möchte für den Kunden eine Mischung machen, wo er, damals Teemischung, ich habe mit Tee angefangen, damit er dabei sein kann. Und dass ich während der Herstellung von dem Teemischung die einzelnen Kräuter erklären und Wirkung erklären. Als der Kunde kann ich damit einstimmen. Und er ist nachher auch bereit, den Tee zu nehmen. Er hat eine andere Beziehung, als wenn ich einfach eine fertige Teemischung aus dem Gestell dem Kunden gebe. Das war der Sinn. Also das Involvieren vom Kunden in die Herstellung von seinem Teemischung. Sagen wir heute vielleicht von seinem Medikament. Aber das war die Grundlage von der Heidach.
Also ich stelle mir das so vor, du warst in der Drogerie, hast ein bisschen Zeit gehabt. Und ich glaube, es ist schon auch ein Problem, das du gelöst hast. Oder? Also Tee, das könnte man ja, das ist sehr etwas Voluminöses, etwas Grosses. Und das hätte man nicht unbedingt in der Drogerie oben können haben, weil sehr viel Tee hat man damals gehabt. Da ist man amigs für einen Kunden runter in den Keller, ist das länger gegangen, hat man ihm etwas zusammengemischt, aber vielleicht auch gar nicht gewusst, was sind da die besten Teemischungen. Oder sagst du schon richtig, und das ist nachher eigentlich das, was du gesagt hast, hey, das muss man doch vereinfachen. Man muss vor dem Kunden mischen, aber auch ein bisschen weniger Tee und Rezepturkarten. Das ist das, was du nachher den Drogisten gebracht hast.
Ja, zum Teil. Aber zum Teil haben wir natürlich damals in Drogerien noch die Goldlaktose gehabt. Und dann hatten wir vielleicht 100, 200 verschiedene Tee gehabt. Aber weil die nicht umgesetzt worden sind, sind die Tee alt geworden und wirkungslos geworden. Das war schon ein bisschen der Grund gewesen, dass der Dornröschen-Schlaf von dem Dasein, von dem Tee wieder aufzuwecken. Also das Neue, die Möglichkeit, etwas zu machen mit dem Kunden zusammen. Du hast schon recht, wir natürlich, die meisten Tee haben wir irgendwie im Keller oder im Estrich gehabt. Man hat sie nicht mehr davor gehabt, weil sie haben ja viel Platz weggenommen. Aber als ich angefangen habe mit 100 einzelnen Teekräutern, die nicht in Goldlaktose, sondern in Kartondose reingetan, und so im Drogistengestell habe ich gestaunt, wie schnell der Drogist, Drogistin damals Platz gemacht haben für die Teedosen. Es hat natürlich auch eine optische Werbefläche gegeben. Wenn eine Wand gab, ich habe es Kräuterecke genannt von Anfang an, hat eine Wand gegeben oder eine Ecke gegeben, wo die Teedosen gestanden sind. Also der Kunde, der nicht wusste, was es ist, hat vielleicht den Drogist noch gefragt, ja, was ist da innen? Und hat der Drogist können anhand von dieser Frage auch sagen, sie, ich kann Ihnen Ihre Teemischung machen. Das hat es nicht gegeben. Ganz, ganz früher, wir Drogisten haben ja die Namenbezeichnung Drogen in uns. Also Drogen ist ein trockenes Heilkraut und nicht das, was man heute unter Drogen versteht. Wir haben ja das immer bei uns gehabt. Es war immer eine Domäne von den Drogisten, selber etwas herzustellen.
Was vielleicht auch noch mal sagen, ein bisschen zum Einordnen. Wir haben es eben vom Gesundheitsbewusstsein heute und früher gehabt. Auch die Drogerie hat sich wahnsinnig geändert. Oder? Schon allein deine Ausbildung, was ihr angeboten habt. Aber du sagst, eben, Drogen war ein wichtiger Teil. Aber daneben hatten ihr Spirituosen gehabt. Ihr habt noch ein Fotogeschäft gehabt. Ihr seid rechte Allrounders gewesen, oder?
Du, wir waren ein Kleinwarenhaus gewesen. Die Drogerie hat auch mal wahnsinnig viel alles gehabt. Und, eins muss man noch sagen, wir sind natürlich von verschiedenen Firmen immer benutzt worden, etwas auszuprobieren. Wenn es dann gelaufen ist, dann hat man es in grössere Vertrieb oder Einkaufsgenossenschaften oder Warenhäuser. Da. Aber wir, ich denke an Elmex. Elmex hat es am Anfang, die Zahnbast Elmex, hat es am Anfang nur in der Drogerie gegeben. Wo der Markt dann gemerkt hat, oder die Hersteller gemerkt hat, doch, das zieht, hat man es liberalisiert. Ich finde das gar nicht so schlecht. Die Drogerie war immer ein Verkaufsort, wo du immer etwas Neues gefunden hast. Vielleicht ist es noch verschwunden, wenn es nicht gelaufen ist, oder es ist in einen grösseren Markt gekommen, wenn es gelaufen ist. Aber wir haben immer die Chance gehabt, eigentlich das Neue dürfen an den Markt zu bringen. Wir waren auch geeignet, auch von der Ausbildung her, dass wir so etwas haben dürfen machen oder sollen machen.
Ja, es gibt auch ein gutes Bild, wie das eben damals so ein bisschen war. Also respektive, ich glaube, der Teil des Testmärkte ist sogar heute noch so.
Vielleicht, ja. Ich habe jetzt nicht mehr so eine starke Verbindung zum Detailhandel zur Drogerie. Aber es ist schon so, wenn man den Verkaufsmarkt anschaut, ist natürlich der Drogist weitaus der best ausgebildete, die Drogistin, die weitaus best ausgebildete Fachperson. Und so etwas dort zu testen, gibt natürlich schon Aussagen, wo man darauf zählen kann und dann sagen, doch, das Produkt hat eine Chance oder hat keine Chance.
Jetzt hast du mir mit deinem Verräter gerade noch in Gedanken gerufen, das hat sich auch wahnsinnig verändert. Oder wo du Drogist gelernt hast, vom Grossvater übernommen, ist das eine Männerdomäne gewesen.
Ja, das stimmt. Als ich in der Lehre bin, haben wir zwei Mädchen und etwa 30 Buben. Als ich auf Neuenburg war, sind es vier Mädchen und der Rest Buben. Und
Neuenburg, sorry, muss man schnell erklären, das ist die Drogistenhochschule, wo man den HF...
Die Drogistenfachschule in Neuenburg, wo man die Ausbildung muss machen, um nachher eine Drogerie zu führen. Wobei damals war es noch kantonal, es gab noch Kantone, die eine Drogerie führen durften, ohne Neuenburg. Aber heute ist es klar, jeder Drogist, der eine Drogerie führen will, muss die höhere Fachschule in Neuenburg besuchen. Die geht heute zwei Jahre. Damals ist sie ein Jahr und drei Monate gegangen.
Und heute würde ich sagen, ist ungefähr 98% Frauenanteil.
Das ist so. Ja. Das ist so.
Also, jetzt haben wir es gehabt von den Tees. Also übrigens auch darum der Name Heidak oder Heilung dank Kräutern. So habe ich auch den Podcast jetzt genannt. Die Heidak heute ist nicht unbedingt für die Tees bekannt, sondern für die Spagyrik. Wie bist du zu der Spagyrik gekommen?
Ich habe eigentlich etwas gesucht, neben Tee und Tinkturen, die einzigartig ist. Ich habe gewusst, ich habe irgendwo und irgendwann mal etwas gelesen über Spagyrik. Das habe ich auch wieder gefunden, ich habe es abgelegt und habe gefunden, ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich habe gemerkt oder erfahren, dass im homöopathischen Arzneibuch verankert ist. Und was am homöopathischen Arzneibuch verankert ist, ist für uns in Drogerie und Apotheken auch verkaufbar. Du kannst nicht irgendetwas bringen, das nicht irgendwo einen Hintergrund hat oder eine Bewilligung hat. Also die Spagyrik war für mich etwas Neues, absolut Neues. Ich habe mich dann auch ein bisschen mit der Spagyrik befasst, auch mit Heilpraktikern und zukünftigen Referenten. Und wir konnten so etwas aufbauen, das wirklich für die Drogerie, für den Kunden absolut neu war. Und vor allem, was mich begeistert hat in der Spagyrik, hast du die Wirkung von der ganzen Heilpflanze. Weil in der Blütezeit, im Sommer, Herbst, nimmst du den oberen Teil der Pflanze, blühten Blätter und im Spätherbst, Anfangs Winter, nimmst du noch die Wurzeln. Also alles, was die Pflanze ausgebildet hat, wird weiterverarbeitet. Und die Verarbeitung ist ja schrittweise. Zuerst kommt eine Gärung, dann eine Destillation, eine Veraschung, man nennt es Kalzination, eine spagyrische Hochsieg, also eine Wiedervereinigung von der Asche mit dem Destillat. Man hat am Schluss alles, was in der Pflanze mal produziert worden ist, in der spagyrischen Essenz, einfach in einer anderen Ebene, in einer höheren Wirkebene. Und das ist einzigartig. Du hast das weder in der Homöopathie, noch bei den Tinkturen, noch bei den Tee, hast du alles, was die Pflanze produziert hat, in einem Endprodukt.
Mhm. Und dann natürlich, was sicher ein Vorteil war, du hast das System eben schon aufgebaut. Wie du gesagt hast, ganz, ganz wichtig ist dir immer das individuelle Mischen vor dem Kunden. Und du hast die Spagyrik kennengelernt. Die ist damals ja so überhaupt nicht bekannt gewesen. Das ist ja nicht, das hat es nur als Komplexmittel gegeben, oder? Und du holst die in die Schweiz und bringst die in dein System hinein.
Ja, das stimmt. Im Grunde genommen ist Spagyrik eigentlich eine Möglichkeit gewesen, Probleme zu lösen. Also ich habe im Drogist und in der Apotheke habe ich einen Problemlöser offeriert. Bedingt natürlich, dass die entsprechenden Fachleute auch das Wissen dazu haben. Und für mich war am Anfang immer klar, du musst zuerst eine Ausbildung haben, du musst dich schulen und erst dann kannst du das Produkt haben und weiterverarbeiten oder weiter mischen und verkaufen. Und das war eine Bedingung wie der Heidach. Schulen, schulen, schulen. Und das machen wir auch heute noch. Wir tun ja heute über 4'000 Personen, Fachleute pro Jahr aus- und weiterbilden. Weil die geschulten Leute in der Praxis, die können auch auf Fragen von der Kundinnen, von der Kunden eingehen. Und das ist mir wesentlich. Wir wollen nicht irgendetwas plakativ verkaufen. Wir wollen individuell auf einen Kunden, auf eine Kundin eingehen. Und das können wir machen. Einerseits mit dem High-Log-System, das wir entwickelt haben. Aber das ist nur die Basis. Das Gespräch in der Drogerie, der Apotheke, von Fachleuten ist noch das Wesentliche, um das Richtige zusammenzustellen, um die richtige Mischung zu machen.
Jetzt aber, das ist 1988, hast du die Spagyrik eingeführt.
Richtig, ja.
Mittlerweile, wir machen, Hauptumsatz ist Spagyrik, die ist noch absolut marginal, Tinkturen auch. Was meinst du, was war das Erfolgsrezept von dir damals, dass das so
ja,
sich entwickelt hat?
Ja, es war nicht eigentlich mein Erfolgsrezept. Ich habe die Basis gebildet. Ich habe die Basis gegeben mit dem Rezepturensystem, mit der Schulung. Der Erfolgsrezept ist die Wirkung von der Spagyrik. Dass es sie eben wirkt, dass sie nachher von Mund zu Mund als Propaganda weitergegeben wird. Das ist das Wertvollste, was du erreichen kannst in einer Drogerie, in einer Apotheke. Wenn der Kunde zurückkommt und sagt, sie, das hat gewirkt. Und ich habe das auch meinen Nachbarn gesagt. Und die kommen auch, die wollen auch Spagyrik. Und da haben wir noch einen riesen Vorteil. Wir haben keine Nebenwirkungen. Absolut keine Nebenwirkungen. Das ist fast unvorstellbar. Aber das wäre wieder leider ja eigentlich ein Satz von der Pharmalobby, der sagt, ohne Wirkung keine Nebenwirkung. Das stimmt nicht. Wir haben Wirkungen, aber keine Nebenwirkungen. Und das war der Erfolg, weil die Wirksamkeit, wenn es nicht gewirkt hat, wären wir doch lange nicht mehr auf dem Markt. Heidach gäbe es nicht mehr. Es muss etwas da sein, wo wahr ist, wo wirkt. Obwohl wir, wenn wir ehrlich sind, genau die Wirkung, wie sie abläuft, nicht kann verifizieren, nicht kann nachvollziehen.
Ja, ich finde es spannend. Also absolut gibt er 100% recht. Und muss man auch sagen, ich denke, mit zum Erfolg hat halt geführt, dass die Fachpersonen bereit sind, sich weiterzubilden und dass sie im Bereich der Naturheilmittel schon gute Grundkenntnisse haben. Also die ganze Ausbildung der Drogisten. Ich selber nicht Drogistin, ich habe das ja nicht so von dir weiter übernommen. Staune aber immer wieder, was da die Fachpersonen an Wissen mitbringen. Und eben auch Begeisterung für Naturheilmittel. Und da muss man sicher auch sagen, der Zeitgeist hilft uns schon auch. Man ist offen für Naturheilmittel. Man hat es am Anfang von der Gesundheit gehabt. Man geht vielleicht schneller mal zum Arzt. Man vertraut nicht mehr so im inneren Arzt. Und gleich ist man sich auch vielen Problemen bewusst und ist offen für Naturheilmittel.
Das stimmt schon. Ich meine, man könnte vereinfacht sagen, Natur heilt, Chemie tut Symptome beseitigen. Wir brauchen beides. Wir können nicht Natur ersetzen, dass Chemie nicht mehr brauchst, Pharma nicht mehr brauchst. Wir brauchen beides. Aber ich finde eben bewusst und verantwortungsbewusst, mit beidem umzugehen. Und das ist erfreulicherweise, dass immer mehr Ärzte das auch sehen. Es braucht nicht nur immer Chemie, es kann auch mal etwas anderes sein. Und ich bin überzeugt, dass Spagyrik eine psychosomatische Wirkung hat. Also sie hat nicht nur eine körperliche, somatische Wirkung, sie hat auch eine psychische Wirkung auf dein Empfinden, auf deine Psyche. Und jede Krankheit ist psychosomatisch. Da muss man sie ja psychosomatisch behandeln.
Absolut, ja. Gut, das sehe ich ja zum Glück auch so. Und ich denke auch, das sind Erfolgsfaktoren von unserer Firma. Jetzt, du bist aus dem Operativen, hast dich ein bisschen zurückgezogen. Bist aber immer noch unser Verwaltungsratspräsident. Also siehst sehr wohl rein, was wir da machen. Jetzt nimmt es mich wunder, wo siehst du die grössten Unterschiede? Wie hat sich in deinen Augen die Heidak entwickelt? Respektive, das kann man ja allgemein sehen. Wir sind ein KMU, immer noch klein. Aber du hast damals angefangen, glaube ich, primär mit meiner Mami, mit deiner Frau und du. Jetzt sind wir doch ein paar Leute mehr. Wo siehst du die Herausforderungen? Vielleicht auch jetzt, wenn du mir über die Schulter schaust, was denkst du, hat sich wirklich geändert?
Also geändert hat sich sicher der Führungsstil. Du sagst, wir waren eigentlich das Zweite gewesen. Ich habe Johanna, meine Frau, ist Buchhaltung gemacht und ich habe eigentlich die ganze Entwicklung gemacht, die Schulung gemacht, ich habe auch abgefüllt, ich habe auch die Ware ausgeliefert, alles selber gemacht. Aber das habe ich gerne gemacht. Aber ich habe natürlich jede Entscheidung auch selber gefällt. Das war vielleicht damals für mich ein Vorteil gewesen. Andererseits ist es heute sicher ein Vorteil für dich, du hast ein Team um dich, du kannst fragen, diskutieren und ich bringe dir etwas raus, wo diskutiert ist. Das ist der Unterschied. Also ich habe sehr als Einzelunternehmen geführt, ohne gross nachzufragen. Ich habe an Erfolg geglaubt, klar. Ich habe auch Misserfolg gehabt. Es war nicht alles erfolgreich gewesen. Aber der Markt hätte müssen entscheiden und der Markt hat Gott sei Dank positiv entschieden. Der Markt meine ich natürlich Kunden, Kundinnen, die das geschätzt haben. Und das dann auch wieder zurückgebracht haben in die Drogerie. Wenn da keine Erfolgsmeldung gekommen wäre in die Drogerie, hat der Drogist gesagt, ja, was soll das Ganze? Wir müssen rausgehen. Aber das hat den Drogist motiviert. Die kommen zurück. Ich habe erfahren und selber erlebt, die haben Geschenke gebracht, die haben Blumen gebracht, die haben Jockey gebracht. Das war ein Erfolg.
Was sind Herausforderungen gewesen? Du hast gesagt, du hast nicht immer Erfolg gehabt, aber was sind die grössten Knackpunkte gewesen damals?
Ja, das waren die gesetzlichen Auflagen gewesen. Wir haben damals eigentlich die Kantonsapotheker gesagt, ihr seid im Graubereich. Und man hat uns eigentlich sehr stark bekämpft. Und das ist schon das gewesen, was her war. Ich hatte manchmal schlaflose Nacht gehabt, obwohl ich gewusst habe, ich mache ja nichts Verbotenes. Aber Spagyrik hat man nicht gekannt. Ja, wo tun wir die einordnen? Gott sei Dank ist sie auch im homöopathischen Arzneibuch. Und kann, da ist sie drin und das müsst ihr akzeptieren. Aber wir wissen ja, jeder Kanton hat andere Vorschriften und wir haben wirklich versucht, die Möglichkeit generell, Spagyrik und auch speziell Hausspezialitäten. Weil Hausspezialitäten sind natürlich eine gewisse Konkurrenz zum Fertigprodukt, zu der Pharmalobby. Und die haben das gar nicht gerne gesehen, dass jetzt einer kommt wieder zurück zu altem Getue, jetzt machen wir das wieder alles selber, jetzt brauchen wir uns ja nicht mehr. Es stimmt aber nicht, wir brauchen beides. Und ein gut ausgebildeter Drogist, der mit Heidach schafft und erfolgreich ist, ist auch ein guter Berater für andere Produkte, muss man auch sehen. Das ist der grosse Unterschied. Und das war auch das grosse Problem gewesen. Also wenn ich manchmal denke, ja komm, lohnt sich das Ganze? Kann man sich so einsetzen? Ich bin auch vor Gericht gezogen worden. Ich habe Gott sei Dank vollkommene positives Resultat gehabt, weil ich eine Heilpflanze eingesetzt habe, die noch keine Liste drin war. Der Eleutherococcus. Und das ist dann, hat der Richter gesagt, was nicht verboten ist, ursprünglich verboten ist, ist erlaubt. Und das hat uns alle Möglichkeiten wieder gegeben, auch Heilpflanzen, die nicht in einer Negativliste sind, das sind damals wenige gewesen, und die einzusetzen. Das ist der Durchbruch gewesen, eigentlich auch vom Gesetz her, dass wir da einen guten Richter hatten, der das objektiv gesehen und gut entschieden hat.
Genau, also wir sind in der Branche, wo wir daheim sind, das ist primär die Drogerie-Apothekenbranche, der Fachhandel, wo Spagyrik wiederverkaufen kann. Es sind aber auch Therapeuten, die Spagyrik, wenn wir jetzt also primär von Spagyrik reden, aber wie gesagt, Heidak hat immer noch These, hat immer noch Tinkturen, Kupotenzen auch, also homöopathische Produkte und noch einige mehr. Aber im Bereich Spagyrik, genau, sind es die Personen, die relevant für uns sind. dann nenne ich jetzt Branche. Wie siehst du da den Wandel? Was siehst du auf uns zukommen in dieser Branche? Wo siehst du vielleicht auch Gefahren von der Entwicklung von der Gesundheitsbranche oder Positives? Wie schätzt du das ein?
Ja, in letzter Zeit hat es eine grosse Veränderung gegeben. Wenn ich denke, wie damals eine Drogerie aussieht, wie sie heute aussieht, das sind Welten. Aber nicht negativ. Es sind Drogisten, Drogistinnen, die vermehrt auf den Kunden zugehen, die ihre eigenen Spezialitäten anbringen, dass sie eigentlich erreichen sie damit eine gute Kundenbindung. Der Kunde vertraut, und das ist ja richtig, in den Fachleuten und hat gerne eine Lösung von den Fachleuten. Das ist nicht so schnell ersetzbar. Drogisten, die das nicht mitmachen, ich glaube, die sind schon weg von der Bühne. Die das nicht erkannt haben, dass sie eine Eigenleistung bringen müssen, die einfach das Warenvermittler sind. Bei den Apotheken ist es ein bisschen schwieriger. Teilweise haben wir ja Selbstmedikation bei den Ärzten. Dort ist die Apotheke eher drogerieähnlich, weil sie nicht Medikamente verkaufen, primär über Rezept. Aber in anderen Kantonen, wo natürlich das Rezept bekommen, von den Kunden, die im Arzt sind, die haben weniger Mühe oder die haben weniger Bedürfnisse, sich anderen Sachen müssen zu widmen. Aber ich glaube, in Zukunft muss das sein, dass es eine individuelle Lösung gibt. Ich denke auch, was eine grosse Herausforderung ist, der ganze Onlinehandel. Dass Produkte, die nicht gross beratungsintensiv sind, werden über den Onlinehandel gehen. Also dass der Drogist mehr zum Berater wird, zum Produzent vom Heilmittel wird. Und dass der Kunde bei ihm die individuelle Lösung findet. Das ist, glaube ich, die Zukunft, weil nicht alle Drogisten so können vollführen und so können vermitteln. Aber die, die sich auf dem spezialisieren, die haben eine gute Zukunft von sich. Denn gerade mit der allgemeinen Vermassung, es wird alles unpersönlicher. Können Sie in den Kunden etwas bieten, wo du sonst nicht mehr überkommst? Die persönliche Ansprache, das persönliche wahrgenommen zu werden, das finde ich sehr wichtig für die Zukunft.
Jetzt reden wir auch immer wieder von Spagyrik und ich glaube, ganz viele Konsumenten und Konsumentinnen, die das hier hören, haben vielleicht gar keine Ahnung, was Spagyrik ist. Also nur schnell so zum Bild geben. Es ist in einem Spray, in einem Glasfläschchen, meistens in einem braunen, eine Flüssigkeit, aber verschiedene spagyrische Essenzen, verschiedene Pflanzen- oder Mineralessenzen, die zusammen gemischt werden, eben von der Fachperson. Und dann wird aber dran noch so ein Sprühkopf drauf da, und dann wird es übers Maul eingesprayt. Und da dazu hast du aber auch noch eine Geschichte, die ich ganz spannend finde. Es ist nämlich nicht, also damals, als du Spagyrik kennengelernt hast, hat man das überhaupt nicht so abgereicht, gell?
Richtig, ja, man hat einfach wie damals Tinkturen, man hat Tropfen gehabt, man hat 20 Tropfen in ein Glas Wasser und das haben wir eingenommen. Die Spray als solches hat den Vorteil, dass die Essenzen, die spagyrischen Essenzen, bereits durch Spritzen in der Schleimhaut vom Mund aufgenommen werden. Und Schleimhäute sind ja sehr stark durchblutet. Also eigentlich eine sehr schnelle Aufnahme, ohne dass es in den Magen kommen muss. Und wie bin ich auf den Spray gekommen? Ich hatte so die Idee, ich möchte es so geben. Ich hatte auch die Idee, der Spray sollte immer parat sein, wenn du krank bist, ist im Bett, dann kannst du nicht aufstehen und ein Glas Wasser holen und 20 Tropfen rein tun. Meine Mutter damals war sehr schwer krank, sie war im Inselspital in Bern. Und ich wollte natürlich am Anfang auch Spagyrik ihr geben. Und ich dachte, man muss mit Spagyrik probieren. Aber eine sehr stark kranke Frau oder Mann, der im Bett liegt, im Spital, kann nicht gehen, Tropfen abzählen. Und dann habe ich gefunden, wir könnten eigentlich einen Spray machen. Erstens hat er den Vorteil, er tut nicht auslaufen. Du musst ihn nicht irgendwo immer wieder zudrehen. Du kannst ihn neben dir ins Bett legen. Und wenn du Bedürfnisse hast oder wenn du daran denkst, kannst du den Spray nehmen und direkt 2-3 Spritzer ins Maul. Das ist ein grosser Vorteil. Und ein weiterer Vorteil von dem Spray ist natürlich die Anwendung auf der Haut. Du kannst direkt auf eine Verletzung kannst du aufspritzen. Du musst nicht einmassieren. Du kannst aufspritzen und so einwirken. Das war der Grund, warum wir auf diesen Spray gekommen sind. Ich musste natürlich testen. Die Häusmehrung hat sich da interessiert, wir müssen genau dosieren können, wie viel rauskommt und so. Und es ist akzeptiert worden. Also, das war sicher ein grosser Durchbruch gewesen. Ist natürlich nachher auch vom Mitbewerber nachgegangen worden. Ist ja richtig, was gut sollen wir auch können kopieren.
Mhm, da zeigt sich wieder. Ich glaube, du bist ein innovativer Geist immer gewesen. Aber wir haben es gehört, 2 Jahre bist du in der Drogerie von deinem Vater gewesen, von meinem Grossvater. Und dann hat es dich schon irgendwie ja, ausgehängt, respektive etwas Neues hat haben müssen. Ich denke, das zeichnet dich aus. Du bist auch so als Papi immer gesehen, immer irgendwie sehr vorantreibend, sehr auch wahrscheinlich ein bisschen ungeduldig, kann man sagen. Du hast schnell,
ja, das stimmt.
Gell, schnell müssen Sachen vorantreiben. Ehrlich gesagt, auch etwas, was du mir eher vererbt hast, denke ich, die Ungeduld. ja, ist nicht nur eine schlechte Eigenschaft, wenn man einfach ein bisschen vorankommen will. Ich weiß nicht, wie es Mitarbeiter immer so finden. Ja, gibt es etwas so abschliessend, wo du mehr oder sagen wir jüngeren, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber jüngeren Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer oder einfach Leute, die sich so ein bisschen interessieren für Unternehmensführung, willst du mitgeben mit deiner Erfahrung, deinen 78 Jahren, die du jetzt auf dem Buckel hast?
Ja, generell muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass du die Heilig weiterführst. Das war nicht so geplant. Wenn man etwas aufbaut und die eigenen Kinder, wie die Bakülich-Produktion, sage ich, durch einen Sohn und die durch dich weitergeführt wird, das ist natürlich das grösste Geschenk, das man sich vorstellen kann. Der Unternehmer ist kein Unterlasser. Das muss klar sein. Und ein Unternehmer hat Erfolg, wenn er sich voll einsetzt. Der hat keine 45 Stunden, Woche, Tag. Der hat mehr. Und das ist das, was man ganz klar muss sein, wenn man Erfolg hat, muss man sich voll einsetzen. Es ist nicht alles erfolgreich, was man macht. Aber man darf sich vom Misserfolg nicht abschrecken. Immer wieder probieren. Irgendwann findet man genau das, was zupasst. Das ist vielleicht ein bisschen Schwierigkeit, das herauszufinden. Aber wenn man nichts probiert, findet man nichts raus. Wenn man mehr probiert, darf man auch Fehler machen. Und irgendwann kommt man auf etwas, wo man denkt, das ist das, was ich voll dahinter stehe. Das ist für mich so Unternehmertum. Schaffen, wollen schaffen und unabhängig von dem sich voll einsetzen. Aber natürlich auch versuchen, gesund zu bleiben und sich auch Freiheit zu gönnen von der Erholung. Das ist sehr wichtig. Das bei mir manchmal ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber ich finde es auch wichtig. Ich muss sich zwischendrin erholen.
Jetzt bist du zum Glück noch sehr fit und hast auch Zeit, dich zu erholen, respektive du hast Zeit für die Enkelkind, für Sport. Ich habe das Gefühl, du machst das gerade sehr gut. Hast du noch etwas, was du loswerden willst, was du sagen willst?
Nein, eigentlich nicht. Ich hoffe einfach, dass das, was ich gesagt habe, verstanden wird. Das ist manchmal vielleicht auch nicht so einfach zu verstehen, was ich gesagt habe. Aber ich hoffe einfach, dass ich manchem Jungen den Mut gebe, du kannst Erfolg haben, wenn der Wille da ist, der Wille zu schaffen. Ohne den Wille zu schaffen, ohne etwas zu leisten, der Erfolg kommt nicht einfach dazu.
Gut, also vielen Dank. Bist du bereit gewesen? Und ja, hast du die Firmen aufgebaut? Da sind wir natürlich sehr, sehr glücklich.
Ja, ich danke dir auch. Ich wünsche einen schönen Tag.
Das war der Podcast Generationentalk mit meinem Vater, dem Traugott Steger, und mir, der Jana Steger. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen. Ade miteinander.